Liturgien und Zeremonien am päpstlichen Hof heißt ein umfangreiches Werk aus der Feder von Ulrich Nersinger. Der Autor ist Spezialist für historische Zeremonien im Vatikan und schwelgt in seinem Buch in beredten Zeugnissen der päpstlich-höfischen Vergangenheit und ihrer Überbleibsel in der Gegenwart. Ein langes Kapitel widmet Ulrich Nersinger beispielsweise der päpstlichen Familie. Da gab es eine Menge Geheimprälaten, Geheimmonsignori, Geheimämter, die Laien und Kleriker gleichermaßen innehatten. Was ist davon heute noch in Amt und Würden, wollte ich im Interview zunächst von Ulrich Nersinger wissen.
Wir haben ja im Jahre 1968 eine Reform gehabt, die Paul VI. Dann durchgeführt hat. Und es sind sehr, sehr viele Ämter, sind entweder aufgehoben worden oder sie sind umgewandelt worden oder auch nur der Name ist etwas modernisiert worden. Aber es gibt noch eine ganze Reihe dieser Ämter, meistens aber unter einem anderen Namen.
Welche Ämter wären das?
Wir haben zum Beispiel, wenn ein Staatsoberhaupt oder ein Minister oder ein Botschafter den Heiligen Vater besucht, wird er ja nicht nur von Geistlichen zum Papst geleitet, sondern auch von Laien. Und unter diesen Laien gab es früher eine Gruppe, das waren die geheimen Kammerherren mit Degen und Mantel. Die hießen so, weil sie die spanische Hoftracht trugen, ein sehr imposantes Gewand. Das hat man natürlich im Laufe der Jahre dann, also nach dem Konzil, abgeschafft und hat auch den Namen geändert. Es wurden dann aus diesen geheimen Kammerherren die Gentiluomini di sua Santità, die sogenannten Edelleute seiner Heiligkeit. Das sind Laien, verdiente Laien, meistens aus Rom, die dann dieses Amt ausüben. Sie tragen natürlich heute nicht mehr diese spanische Hoftracht, sondern Frack und Orden und eine besondere Kette, an denen die päpstlichen Insignien, Tiara und die gekreuzten Schlüssel hängen.
Ein langes Kapitel Ihres Buches widmet sich der eben angesprochenen Papstkrone. Heutzutage kann man sich ja kaum eine Vorstellung davon machen, dass der Papst eine richtige Herrscherkrone trug, also ein Zeichen weltlicher Herrschaft, nicht?
Die Tiara wurde nie zu liturgischen Zeremonien getragen, höchstens wenn der Papst zu einer Liturgie hinzog oder von ihr sich entfernte. Aber sie ist kein eigentliches liturgisches Würdezeichen, sondern ein weltliches Hoheitszeichen des Papstes.
Die Tiara ist dreiteilig und in Ihrem Buch führen Sie verschiedene Interpretationen für diese äußere Form der Krone an. Welche sind denn da die wahrscheinlichsten Deutungen für die drei Reifen der Tiara?
Also ich glaube, man sollte sich bei der Interpretation sehr zurückhalten. Ich höre und lese immer wieder Interpretationen, die also sehr abstrus sind. Aber das haben wir auch schon in der Vergangenheit gehabt. Es gibt so verrückte Sachen, dass zum Beispiel jemand im 17. Jahrhundert schrieb, das bedeute, dass die Kirche in den drei Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein lebe und ähnliche Vergleiche, die also mit dem wahren Inhalt nicht vereinbar sind. Vielleicht sollte man sich einfach an die Worte halten, die bei der Krönung gesprochen werden. Wenn der Kardinaldiakon die Tiara dem Papst aufsetzt, spricht er davon, dass der Papst der Vater der Fürsten, der Lenker der Welt und der Statthalter unseres Heilandes Jesus Christus ist. Ich glaube, das sollte man vielleicht als eine mögliche Interpretation nehmen.
Sie haben jetzt von der Zeremonie der Papstkrönung im Präsens gesprochen. Wir wissen ja, Herr Nersinger, dass es heute keine Papstkrönung mehr gibt, weil Paul VI. Die Tiara verschenkt hat. Sehr amüsant in Ihrem Buch ist da die Beschreibung, dass die Tiara zunächst niemand haben wollte. Wie lief denn das ab?
Der Papst hatte die Tiara als Geschenk für die Armen gedacht und sah aber schon, glaube ich, sehr früh, dass es gar nicht so einfach war, diese Insignie zu verkaufen und hat sie dann dem Kardinal von New York, Kardinal Spellman, gegeben, der ja ein sehr gewiefter Geschäftsmann auch war, also auch in finanziellen Sachen sehr bekannt war und hat geglaubt, dass er sie im Sinne dieses Auftrages, sie den Armen zu widmen, verkaufen könne. Das ist aber nicht gelungen und schließlich ist sie dann in das Nationalheiligtum, das Marienheiligtum der USA nach Washington gekommen. Dort steht sie in der Unterkirche und es befindet sich ein kleines Gefäß da, in das man Geld hineinwerfen kann, eben für die Dienste, für die karitativen Dienste des Papstes. So hat sie dann letztendlich, ist sie dann doch im kirchlichen Besitz geblieben, erfüllt aber auch die Funktion, dass Gelder für die Armen eingehen. Ich habe einmal mit dem Rektor der Basilika gesprochen und er sagte mir, es sind doch ganz große Beträge, die dort sich im Laufe eines Jahres sammeln.
Und die Papstkrönung als Zeremonie?
Paul VI. Hat zwar die Tiara als persönliche Insignie verschenkt, aber er hat sie in den offiziellen Dokumenten nicht abgeschafft. Er hat in dem Papstwahldekret, das 1975, also über 10 Jahre nachdem der Papst die Tiara wiedergelegt hatte, hat er noch den Passus drin, dass nach der Wahl der Papst gekrönt wird. Also er hat das als persönlichen Akt gesehen, nicht so sehr als Vorschrift für kommende Pontifikate.
Heißt das, in den Dokumenten lebt die Tiara nach wie vor weiter?
Also zumindest in dem Papstwahldekret von 1975, das ist ja nun auch schon erneuert worden durch andere Dekrete, dort findet sich dieser Passus noch. In den neueren Dokumenten ist er einfach gestrichen worden.
Der päpstliche Hof war über lange Jahrhunderte vergleichbar mit weltlichen Höfen, wie wir sie in ganz Europa finden konnten. Und dazu gehörten, so als praktisches Detail der täglichen Nahversorgung, gehörten also die Hoflieferanten, von denen es in früherer Zeit eine ganze Menge gab. Welche waren denn das?
Es gab im Grunde jeder Bereich, der zur Versorgung des Papstes und seines Hofes gehörte, konnte den Titel eines päpstlichen Hoflieferanten erlangen. Das waren Schneidereien, das waren Lieferanten von Lebensmitteln. Zum Beispiel ein ganz bekannter italienischer Ölproduzent hatte in den 20er Jahren den Titel eines päpstlichen Hoflieferanten erhalten.
War das denn für die Betreffenden eine PR-Maßnahme, eine besondere Ehre? Riss man sich um den Titel? Gab es den Titel überhaupt in aller Form und vom Papst verliehen?
Es gab natürlich diesen Titel und er war äußerst begehrt. Er war also wirklich eine Public-Relation-Maßnahme ungeheuren Ausmaßes. Wer diesen Titel bekam, der konnte also doch sicher sein, dass er gerade unter der katholischen Bevölkerung doch eine große Kundenschaft gewann. Ähnlich haben wir es ja in England. Sie wissen, dass bestimmte Kaufhäuser oder bestimmte Geschäfte bei Appointment of Her Majesty the Queen steht und dass das doch auch für das betreffende Geschäft, Unternehmen, ein Qualitätszeichen ist.
Heute kennen wir als Schutzchor des Vatikans bzw. des Heiligen Vaters selbst Vatikan-Gendarmerie und Schweizer Garde. Früher gab es zusätzlich noch die Nobelgarde und die Palatingarde. Was waren das für Truppen?
Die Nobelgarde bestand aus ungefähr 70 Adeligen, die im Jahre 1801 neu gegründet worden war. Es gab vorher schon adelige Ritterkorps, die den Papst bewachten, die dann aber im Verlauf der französischen Wirren, also auch der Besetzung des Kirchenstaates im Jahre 1798 aufgehoben wurden. Und 1801 ist dann die Nobelgarde neu gegründet worden. Sie sollte die Adeligen des Kirchenstaates dazu einladen, auch ihren Dienst am Hof des Papstes zu leisten. Und die Palatingarde ist eine Gründung aus dem Jahre 1850. Auch sie hatte Vorgängerorganisationen. Es ist eine Bürgermiliz aus römischen Bürgern. Sie war ca. 500 Mann stark. Beide Garden hatten eigentlich auch den Auftrag, das römische Volk beim Papst zu repräsentieren. Wenn wir uns mal die vier Garden, die bis 1970 bestanden, anschauen, so repräsentierten sie eigentlich die gesamte Bevölkerung. Adel, Bürgertum, dann bei der Gendarmerie waren die einfachen Leute und dann auch die Landsknechte, das waren halt die Schweizer Gardisten.
Gerade die Palatingarde ist aus Sicht der Zeithistoriker ja sehr interessant. Während des Zweiten Weltkriegs wuchs dieses päpstliche Schutzkorps beträchtlich an.
Ja, die Palatingarde hat im Zweiten Weltkrieg, das heißt in den Jahren 43 und 44, eine sehr, sehr große Rolle gespielt. In dieser Zeit war ja Rom von den deutschen Truppen besetzt. Und es ging ja darum, viele Flüchtlinge, ob das nun politisch Verfolgte waren, ob das jüdische Mitbürger waren, zu beschützen. Und viele sind in vatikanische Besitzungen geflüchtet, im Vatikan selber, aber auch in den vielen Palästen und Gebäuden, die exterritorialen Status hatten. Und es zeigte sich, dass diese Gebäude aber irgendeine Bewachung brauchten. Da man aber nicht wusste, was man sonst einsetzen konnte, hat man die Palatingarde genommen. Aber da es über 20 exterritoriale Besitzungen gab, hat man sie dann aufgestockt. Und die Palatingarde hat in dieser schwierigen Zeit eine doppelte Funktion dann ausgeübt. Sie hat einerseits diese Besitzungen bewacht und andererseits war es eine Möglichkeit, besonders gefährdete Bürger Roms in sie aufzunehmen und sie so dem der Verfolgung durch die faschistische Polizei oder durch die deutsche SS und die Wehrmacht zu schützen. Es ist auch daher das erste Mal gewesen, dass in einer päpstlichen Garde jüdische Bürger aufgenommen worden sind, eine ganze Reihe von ihnen. und so praktisch unter dem Schutz des Kirchenstaates zweifach geschützt worden, einmal als Bewacher und als Bewachte.
Wir kommen zur Papstmesse. Was sind denn aus Ihrer Sicht die augenfälligsten Unterschiede einer heutigen Messe, wie Papst Benedikt sie feiert, zu einer Messe, sagen wir, Mitte des 19. Jahrhunderts?
Man kann das eigentlich nur sehr schwer vergleichen. Ein Hauptgrundzug ist, dass in der alten Papstmesse sehr, sehr viele Leute beteiligt waren. Jeder, der am Vatikan, am päpstlichen Hof eine Rolle spielte, war irgendwie in diese Liturgie integriert. Und sei es nur durch einen ganz kleinen Handgriff. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das heute nicht mehr geschieht, weil früher die Papstmessen doch viel seltener waren. Und es gab auch gewisse Abstufungen. Also der Papst hat nicht immer selber zelebriert, sondern er hat der Messe oder Liturgie vorgestanden, hat aber dann einen Kardinal oder einen Erzbischof zelebrieren lassen. Heute haben wir, also seit einigen Jahrzehnten, ja eine so große Anzahl von Papstmessen, wie sie früher undenkbar waren.
Können Sie ungefähr sagen, wie viele Würdenträger oder Laien da ihren Handgriff zu tun hatten?
Zahlenmäßig kann ich Ihnen das jetzt nicht genau sagen, aber ich kann vielleicht einige Funktionen sagen, die heute undenkbar wären. Früher waren zum Beispiel viele Prälatenklassen, die wir heute noch haben, sehr aktiv an der Liturgie beteiligt. Also ich denke zum Beispiel an die Richter der römischen Rota. Diese Prälaten finden wir heute bei einer Papstmesse in einem Reparto, also in einer Abteilung der Gläubigen sitzen. Früher haben sie dem Papst assistiert beim Gehen. Er trug einen sehr breiten Mantel. Sie hielten die Enden des Mantels, trugen das Vortragekreuz oder erfüllten andere Dienste, wie zum Beispiel den eines Turifarars, also der das Weihrauchfass bediente. Oder die Richter der apostolischen Signatur fungierten als Kerzenträger, was heute also undenkbar ist. Oder leider undenkbar ist.
Wie lange dauerte denn damals so ein Papstgottesdienst?
Also mit den Vorbereitungen dauerte er mehrere Stunden. Man muss sich das auch nicht so vorstellen, das sei es eine sehr steife Liturgie gewesen. Das war sie nicht. Es gab zum Beispiel unter den Tribünen, wir hatten ja früher sehr, sehr große Tribünen für Teilnehmer an der Liturgie, also für das diplomatische Korps, für die Adeligen, für die Gläubigen, für die Ordensoberen. Unter diesen Tribünen gab es sogenannte Buffets. Also dort bestand zum Beispiel für die Beteiligten, die sehr lange Dienste leisten mussten, die Möglichkeit, sich also mit Wasser und anderen Sachen zu erfrischen. Und weil diese Liturgien ja sehr lange dauerten, war also die Möglichkeit gegeben, dass Personen ausgetauscht wurden oder weggingen und die konnten dann unter diesen Tribünen sich etwas erfrischen.
Das klingt ja geradezu nach einer Volksfestatmosphäre, also nach einer richtigen Feier.
Ich glaube, das war es auch etwas. Die Filme, die wir noch so aus den 40er, 50er Jahren haben, sieht man das. Das sieht alles so etwas aus wie ein Ameisenhaufen, aber wie eben ein echter Ameisenhaufen auch weiß, was er machen muss, hat das funktioniert. Und es erhält dadurch eine sehr große Lebendigkeit. Das kann man also heute manchmal vermissen. Also manchmal erscheint mir heute eine Liturgie in St. Peter vielleicht sehr würdevoll und besonnen, aber manchmal fehlt mir doch so ein bisschen der lebendige Funke.
Eine der herausragendsten Zeremonien, die das Papstamt kennt, ist das Konklave. Für uns findet das heute selbstverständlich in der Sixtinischen Kapelle statt, aber die Sixtina war keineswegs immer der Ort der Papstwahl.
Nein, also wir haben noch im 19. Jahrhundert eines der berühmtesten Konklave, das war nach der Besetzung durch die französischen Truppen, das fand in Venedig statt. Und auch die nachfolgenden Konklaveveranstaltungen waren im Quirinal abgehalten worden. Erst Leo XIII., nachdem der Kirchenstaat nicht mehr existierte, sah dann als einzige Möglichkeit, das Konklave in der Sixtina abzuhalten.
Die Sixtina praktisch als Notlösung?
Das würde ich nicht so sehen, denn sie war früher auch schon Wahlort. Ich finde es auch ein sehr angemessener und sehr würdevoller und die Wähler, glaube ich, motivierender Ort.
Im Hochmittelalter fand die Papstwahl gerne im Lateran statt, nicht?
Unter anderem, aber wir haben auch Konklaveveranstaltungen in Viterbo und in anderen Städten gehabt.
In früheren Zeiten wurden Papstwahlen unter, wie wir heute sagen würden, Security-Bewachung in Rom durchgeführt, weil es sonst leicht zu Ausschreitungen und Störungen aller Art gekommen wäre. Was waren denn die Schutzmechanismen des Konklaves im Lauf der Jahrhunderte?
Es gab eine römische Fürstenfamilie, die war mit dieser Aufgabe betraut worden. Und der betreffende Adelige trug den Titel eines Marschalls der Heiligen Römischen Kirche und Kustode des Konklaves. Und er hatte eine sehr starke militärische Autorität. Also er konnte Truppen zusammenrufen und er musste sie auch zum Teil zusammenrufen. Erst einmal, um das Konklave selber zu schützen, aber auch zum Beispiel, um die Wohnungen und die Paläste der Kardinäle zu schützen. Denn es war üblich, wenn das Volk erfuhr, wer von den Kardinälen Papst geworden ist, stürmte man zu dem Palast des Kardinals und ließ so gut wie nichts außer die Steine des Hauses übrig. Es gab eine sogenannte schnelle Einsatztruppe des Marschalls, der dann eine Reiterei dorthin schickte, um die eh schon vorhandenen Wachen zu verstärken. Aber auch das Konklave selber musste geschützt werden, weil immer die Gefahr bestand, dass weltliche Mächte hier versuchten, Einfluss zu nehmen. Bis zum Ende des Kirchenstaates übernahmen dann diese Wachen auch bestimmte Einheiten der päpstlichen Armee. Mit 1870 waren es dann die päpstlichen Hausgarden, die den Schutz übernahmen. Die Schweizer Garde, die Nobelgarde, die Palatingarde und natürlich auch die päpstliche Gendarmerie.
Sie breiten ja, Herr Nersingen, in Ihrem Buch die Fülle der Zeremonien geistlicher und auch weltlicher Art in der Zeit vor der Kurienreform aus. Denn vor der Kurienreform durch Paul VI., die Sie ja eingangs erwähnten, bestand dieser Reichtum in noch viel ausgefalteterer Form. Welches Anliegen genau verfolgen Sie mit Ihrem Werk?
Ich wollte aufzeigen, welchen Reichtum wir haben. Ich erwähne natürlich sehr, sehr viele Sachen, die heute nicht mehr vollzogen werden, aber die in irgendeiner Weise doch fortleben oder auch fortleben können. Bei vielen dieser Sachen hat es keinen Sinn, sie neu zu beleben. Aber es gibt immer wieder Elemente, für die es sich lohnt, doch zu überlegen, wie man sie wieder einbauen kann oder wie man den Reichtum, den sie einst der Kirche gaben, nutzen kann. Ich glaube, man muss da sehr ideologiefrei vorgehen, sondern man muss das einfach vom Historischen und von dem, was eben sinnvoll ist und was auch ein bisschen das Herz anspricht, weil immer, und das ist eigentlich auch mein Anliegen, ideologiefrei. Man sollte das vom Wissenschaftlichen, Historischen her sehen.
Bei welchen der abgeschafften Elemente bei päpstlichen Zeremonien würde es sich denn Ihrer Meinung nach lohnen, wenn man sie wieder in die Feiern einbaut?
Wir erleben das ja bei den Liturgien, da bei den päpstlichen Messen, dass wieder Gewänder auch aus historischen Beständen genommen werden. Das halte ich für sinnvoll, aber natürlich auch in einem gesunden Maße. Die Wahl eines Gewandes oder auch eines Rochettes soll nicht das Eigentliche sein, sondern ein Hilfsmittel, ein Transportmittel für Geschichte und auch für eine Aussage sein. Aber niemals eine Kampfansage, egal von welcher Seite sie kommen mag.
Liturgien und Zeremonien am päpstlichen Hof, erster Band von Ulrich Nersinger, ist im Verlag Nova et Vetera erschienen.